Herzlich willkommen bei Überall Geschichte.
Schön, seid ihr dabei. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr unseren Podcast abonnieren und uns auf Instagram und LinkedIn folgen.
Oder ihr besucht uns auf überallgeschichte.info und tragt euch dort für den Newsletter ein. Und bewertet uns überall dort, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Why history is important.
No, I agree. History is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen bei Überall Geschichte und herzlich willkommen, Mirko. Du bist frisch zurück aus Rom.
Ja, hallo allen. Genau, ich bin zurück aus Rom.
Und jetzt will ich wissen, wie viele Päpste hast du angetroffen?
Ja.
Wie viele Papstgräber hast du angetroffen? Du hattest uns bei einer der letzten Folgen gesagt, du würdest dich auf die Spuren machen nach ein paar Papstgräbern, von denen du nicht ganz sicher warst, ob ich dir die Wahrheit gesagt habe, glaube ich. So habe ich es in Erinnerung.
Ja, ich habe natürlich den Petersdom besucht und habe Ausschau gehalten, habe den neuen Papst leider nicht getroffen, habe auch all diese ganzen, wie nennt man das auf Italienisch, sind es die Porte, diese riesigen Triumphfassaden, Bögen, die die Päpste gestiftet haben, habe ich natürlich besucht. Gibt's wie Sand am Meer in Rom. Papstgräber an sich ist mir keines über den Weg gelaufen. Es war nicht so auf meinen Routen. Aber es war ein wunderbarer Trip. Absolute Empfehlung. Wunderbar.
Ach, Rom, da will man gleich auch selbst wieder hin. War es denn auch, und damit kommen wir zum Thema des Tages, war es denn auch schön heiß in Rom?
Ja, es war definitiv wärmer als hier bei uns in der Schweiz. Man hatte durchaus sommerliches Wetter, bestens für eine kleine Erfrischung.
Das freut mich für dich, weil jetzt gehen wir elegant zum Thema über. Der Sommer rückt näher, es wird wärmer.
Allen, das ist die beste Einleitung, die wir je gemacht haben.
Brillant. Genau. Es war eine gute Einleitung, beste Einleitung ever. Was wir heute machen ist, wir reden über etwas sehr Banales oder auch nicht, Fragezeichen. Wir reden über ein Erfrischungsgetränk, natürlich nicht irgendein Erfrischungsgetränk, sondern eines, das alle Menschen auf der Welt kennen, von dem es heißt, zumindest es sei weltweit die bekannteste Marke, Coca-Cola, Coke auf Englisch. Mirko, du hast das Thema ausgewählt, ich bin sehr interessiert, aber sag schnell, warum reden wir über Cola?
Ja, es scheint banal, ist es aber natürlich nicht, sonst würden wir keine Folge drüber machen. Und ich finde, das ist ein wunderbares Thema, weil es eben überall Geschichte par excellence ist. Also es gibt überall Geschichte, es ist ja auch unser Claim. Es gibt eben auch Geschichte in den Getränken. Wir haben ja mal über Espresso gesprochen.
Yes.
Und ich hatte die Idee für diese Folge schon vor etwas mehr als einem Jahr, weil, wie du vielleicht weißt, ich bin ja Prüfungsexperte am Gymnasium Liestal für einen Geschichtswahlkurs. Und dieser Geschichtswahlkurs, der dreht sich um die Geschichte von Genussmitteln. Und seit letztem Jahr wird da auch über Cola gesprochen. Und das hat mich inspiriert. Von dem her, lieber Lukas, lieber Richard, wenn ihr diese Folge hört, ihr habt mich inspiriert. Ich habe mich inspirieren lassen von eurem Wahlkurs. Und falls irgendwelche Schülerinnen zuhören, die dann im Raum sitzen, wenn ich Prüfungsexperte bin, hört fleißig diesen Podcast. Dann fällt es in der mündlichen Prüfung ganz bestimmt leichter, wenn ihr damit Podcast-Bonuswissen um euch werfen könnt. Ja,
gut.
Also ich wollte die Folge schon länger machen und ich bin aber auch ganz froh, dass ich gewartet habe, weil die jüngsten weltpolitischen Entwicklungen haben der ganzen Sache ja nochmals einen bisschen anderen Spin gegeben. Also Cola ist ja nicht nur ein Getränk, es ist Kultur, Softpower, das greifen wir noch auf, diesen Begriff. Und damit verbunden ist ja auch die hochaktuelle Frage, für was steht Cola, für was steht der Westen eigentlich noch? Sind unsere Werte, unsere Marken, unsere Symbole überhaupt noch attraktiv? Will man den American Way of Life, über den wir auch sprechen werden in dieser Folge, überhaupt noch? Also all diese Fragen, und das drängt sich natürlich alles auf, wenn wir über Cola sprechen.
Ja, und bei Coca-Cola ist das ja gerade sehr akut. Wenn man die Verkaufszahlen anschaut, habe ich extra schnell nachgemacht, ist ja interessant, da gibt es einen Einbruch, zumindest auf dem europäischen Markt, in europäischen Ländern, also seit Donald Trump zum zweiten Mal im Weißen Haus sitzt, sind in mehreren europäischen Ländern die Verkaufszahlen eingebrochen von Coca-Cola, weil das auch natürlich dann als Symbol herhalten muss für, in diesem Fall jetzt vielleicht Trumps Zollpolitik, seinen Handelskrieg, den er da auch gegen Verbündete losgebrochen hat. Also es ist auch ein bisschen ein Seismograph vielleicht dafür, wie attraktiv die USA gerade sind in anderen Ländern.
Definitiv. Und ich würde aber doch behaupten, dass Coca-Cola noch immer die Verkörperung des westlichen Lifestyles ist oder eine der Hauptsymbole für diesen westlichen Lifestyle, für die westliche Kultur. Und wie so oft bei Konsumprodukten, bei Waren, bei Dingen im Allgemeinen ist es ja so, die sind ganz tief verwoben mit den Gesellschaften, mit dem Zeitgeist. Und das ist ein wahnsinnig spannender Aspekt, über den wir sprechen werden. Und darum ist das eben nicht nur eine Folge über die Geschichte eines Getränks, seinen Aufstieg, sondern es ist eben auch eine Folge über die kulturelle Power eines Getränks.
Genau. Und wenn wir das Feld kurz abstecken, auf dem wir uns heute bewegen, wir werden sprechen über die mythischen Anfänge dieses Getränks. Also wie entstand Coca-Cola? Hat es wirklich Kokain drin? Ja. Was ist mit dieser geheimen Rezeptur? Wir werden reden über die Innovationen, die Cola zum weltweiten Siegeszug verholfen haben, also die Vertriebskniffs, die logistischen Erfindungen, die Werbestrategien, das Design auch der ikonischen Coca-Cola-Flasche. Wir sprechen über den Zweiten Weltkrieg, der für Coca-Cola einen Durchbruch markierte. Und ja, du hast den Begriff schon erwähnt, wir werden über Softpower reden, über Popkultur und natürlich beginnt jede gute Geschichte mit einem legendären Anfang. Und bei Coca-Cola ist es wie ja, bei vielen Dingen, die unsere Welt heute noch prägen, das hat einen Anfang im 19. Jahrhundert. Das kann man recht einfach zurückführen. Mhm. Und was bei Coca-Cola auch speziell ist, es gibt da sehr viele Mythen um die Entstehungsgeschichte herum, um diese angebliche Geheimrezeptur. Da werden wir ein bisschen reinbohren, aber zuerst, Mirko, im 19. Jahrhundert, wie sieht denn da der historische Kontext aus? Wie sieht die Welt aus in dem Moment, als Coca-Cola da die Bühne betritt? Bereit doch mal die Szene.
Ja, wir befinden uns natürlich in den USA, in den Südstaaten, genauer gesagt, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und für die großen Imperien Europas, also Großbritannien, Frankreich, auch das aufstrebende Deutschland, für die USA, aber auch für Japan gilt, es herrscht eine rasante Industrialisierung, ein unglaublicher Boom, vor allem die USA überholen die bisherige Weltmacht Großbritannien rasend schnell in der industriellen Produktion. Wir haben ja das auch mal ein bisschen besprochen in unserer Folge über America First. Es ist die Zeit der Industriemagnaten. Da werden unglaubliche Reichtümer angehäuft auf der einen Seite. Es entstehen riesige Konsortien und für unsere heutige Folge aber wichtiger ist, diese Industrialisierung, diese rasante Industrialisierung, die führt zu Ballungszentren, die Menschen ziehen in die Städte, weg vom Land, weg von den Farmen, beginnen als Arbeiter in den Fabriken zu arbeiten, in den Städten zu leben und es entsteht eine Arbeiterschicht, eine neue gesellschaftliche Struktur, eine neue Lebenswelt entsteht in diesen urbanen Zentren. Die Menschen werden vermehrt Konsumenten. Und das sind aber nicht nur Güter, also es ist nicht nur eine materielle Welt, sondern auch die ganze Versorgung dieser Menschen. All das ist neu. Also wir reden hier über medizinische Versorgung, Essensversorgung. Auch darüber haben wir ja schon gesprochen in verschiedenen Folgen, über ganz, ganz früh die industrielle Fleischproduktion. Aber auch Espresso ist in dem Sinn eine Folge dieser Industrialisierung. Und die meisten Menschen, die in diesen Städten arbeiten, die haben keine oder nur sehr wenig Zeit. Und in dieser Gemengelage erfand John Stith Pemberton dieses Softgetränk Coca-Cola, das dann die Welt erobern würde.
Also das wäre schon mal das größere Bild dieses 19. Jahrhunderts. Du hast auch den Erfinder schon erwähnt, John Stith Pemberton. Und wenn wir es jetzt ein bisschen konkreter machen, wann und was braut da dieser Mann in seiner Coca-Cola zusammen? Was ist das geheime Rezept, das er da erfunden hat?
Vielleicht zuerst zu John Stith Pemberton. Pemberton wurde in Knoxville, Georgia geboren, 1831 und beginnt mit 17 eine Ausbildung am Southern Botanical Medical College of Georgia, schließt damit 19 ab, hängt ein Jahr Praktikum an für Pharmazielehrlinge in Philadelphia und ist dann Pharmazeutiker, Apotheker. Und er beginnt relativ bald auch damit, eigene Rezepturen zu mixen. Also er mixt da irgendwelche Öle zusammen, Liköre. Und ja, wir sind da in den 1850ern, und um das ein bisschen zu straffen, Anfang 60ern der US-Bürgerkrieg, der bricht aus und Pemberton kämpft auf der Seite der konföderierten Südstaaten. Und das ist wichtig, weil die ganze Sache geht für ihn unglücklich aus. Und das ist aber für Coca-Cola essentiell, weil in der letzten Schlacht des Krieges 1865, der Schlacht um Columbus, erleidet Pemberton eine relativ schwere Brustverwundung durch einen Säbelhieb. Und dadurch wird er abhängig von Morphium, von Morphin. Morphium, chemisch gesehen ein Alkaloid von Opium, gehört also zu den Opiaten. Starkes Schmerz- und Beruhigungsmittel macht sehr stark abhängig. Und die Abhängigkeit von Morphium war in dieser Zeit unter den Soldaten sehr weit verbreitet. Es hatte sogar Namen, Soldiers Disease, also Soldatenkrankheit hieß das, war auch in Europa, zum Beispiel im Deutsch-Französischen Krieg 1870-71, sehr weit verbreitet, weil Morphium als Wirkstoff eben als Medikament genutzt wurde. Also gab es hunderttausende Abhängige. Und Pemberton ist aber nicht ein gewöhnlicher Kriegsveteran, weil er ist eben medizinisch geschult. Also er ist Pharmazeut, Apotheker, und er ist sich bewusst, ich bin abhängig, ich bin in Gefahr, wenn ich permanent Morphin konsumiere. Und er versucht nun, eine morphiumfreie Tinktur zu mixen. Und das ist die Bühne für Cola. Also der Ursprung von Cola, dieser Cola-Mythos, ist eigentlich, ein Morphium-Junkie versucht, eine Ersatzdroge herzustellen.
Ja, das so kann man es vielleicht nennen, ja. Muss ja auch sagen, ich wusste gar nicht, dass der war jetzt nicht einfach irgendwie Arzt, sondern der hat an der Front gekämpft. Also von daher hat er seine Brustverletzung. Genau. Okay.
Genau. Und du hast ja auch gefragt, was braut denn der überhaupt zusammen? Also was ist das geheime Rezept? Historiker sind sich uneins, wann genau Pemberton das erste Mal seine Cola gebraut hat. Es ist eher unwahrscheinlich, dass es vor 1870 war, weil, alle wissen ja das vermutlich, wir haben es schon, oder du hast schon angeteasert, Spoiler, einer der damaligen Inhaltsstoffe ist ein Extrakt aus Coca-Blättern, also Kokain. Darum eben Coca-Cola. Und der Import von Coca-Blättern in die USA im großen Stil war erst ab den 1870ern möglich. Gleiches gilt auch für die Cola-Nüsse. Das ist der zweite Inhaltsstoff. Schmecken leicht bitter, erdig, sind vor allem stark koffeinhaltig. Und daher rührt eben dieser Doppelname Coca-Cola, der dann später für Pembertons Getränk prägen wird. Jedenfalls, Pemberton leidet an dieser Kriegsverletzung, ist morphinsüchtig, beginnt sich für die Coca-Pflanze zu interessieren, auch für die Cola-Nüsse, weil sie schmerzstillend sind und gegen Fieber eingesetzt werden. Und Pemberton ist überzeugt, mit Hilfe des Kokains kann er vom Morphium wegkommen. Und er schreibt dann im Atlanta Journal am 10. März 1885, I'm convinced from actual experiments that coca is the very best substitute for opium. It supplies the place of that drug, and the patient who will use it as a means of a cure may deliver himself from the pernicious habit. Also er ist absolut euphorisch ab der Wirkung dieses Coca-Extrakts und ist fest davon überzeugt, das sei die Lösung für seine und ganz viele andere Probleme. Er schrieb dann auch bei anderer Gelegenheit, ebenfalls im Atlanta Journal, übersetze ich jetzt auf Deutsch. Ich wünschte, es läge in meiner Macht, alle, die vom Morphium, Alkohol, Opium, Tabak und anderen Narkotika abhängig sind, zu zwingen, von der Coca-Pflanze zu leben. Der war fest überzeugt, er hat mit dem Kokain den Heiligen Gral gefunden.
Heute würde man das vielleicht nennen, den Teufel mit dem Beelzebub austreiben. Also der propagiert Kokain als Ersatz für eine andere Droge, für Morphium. Wie ist denn das möglich, dass der ein Rezept dann macht für Coca-Cola, das Kokain enthält? Mm. Das ist ja aus heutiger Warte nicht mehr wirklich nachzuvollziehen.
Ja, heute ist, glaube ich, kein Kokain mehr drin in Coca-Cola. Aber der Kontext ist, Kokain galt damals nicht als eine gesundheitsgefährdende Droge. Also es war legal, es war nicht verschreibungspflichtig. Es ist, um nochmal auf dieses große Bild zurückzukommen, es ist die Zeit der industriellen Chemie auch. Also neue Rohstoffe werden ausprobiert, Pflanzen werden synthetisiert. Und in dieser Zeit sind auch alle möglichen Substanzen legal. Zwei Beispiele. Heroin. Heroin ist eigentlich das Resultat eines Versuchs, Morphium von seinen Nachteilen zu trennen. Also ein britischer Chemiker, Charles Wright, hat das erstmals synthetisiert und die Farben- und Pharmafabrik Friedrich Bayer, heute Bayer, griff dann Wrights Experiment ca. 20 Jahre später auf um die Jahrhundertwende und ließ den Stoff patentieren und hat das dann unter dem Kunstbegriff Heroin auf den Markt gebracht und hat das als Hustensaft auf den Markt gebracht. Also ein sehr niedrig dosierter Heroin-Hustensaft. Höher dosiert war es dann ein Schmerzmittel, aber völlig legal. Zweites Beispiel, Cannabis. Also bis Ende des 19. Jahrhunderts war Cannabis ein Universalmittel für alle möglichen Beschwerden. Schlaflosigkeit, Rheuma, Asthma, Menstruationsbeschwerden und so weiter. Und da gab es auch Tinkturen mit vielsagenden Namen wie Dr. Dralle Somnium, das in Apotheken als Schlafmittel verkauft wurde. Es gab ein Mittel gegen Hühneraugen, das versprach, da hilft nur Haschisch, das idealste Mittel gegen Hühneraugen, Hornhaut und Warzen, ist und bleibt Karers Haschisch. Also diese Cannabisprodukte, die wurden eingerieben, gegessen, getrunken, geraucht und so weiter. Und mit Kokain ist es in gewisser Weise nicht anders. Also man versucht, die Wirkung des Kokains für medizinische Zwecke zu nutzen. Und auch Pemberton mixt da an seiner Tinktur, hat die Vorstellung, er möchte ein Mittel gegen Kopfschmerzen, Müdigkeit, Depressionen, sonstige Beschwerden herstellen, also so ein Allzweckmittel, wie damals üblich, und hat dann um 1885 per Zufall die Rezeptur für das spätere Getränk Coca-Cola entdeckt. Und dafür mixt er, und da sind wir jetzt beim geheimen Rezept, er mixt Wein, also Alkohol, Kolanüsse, Damiana, ist auch ein Pflanzenextrakt, koffeinhaltig, und natürlich das Extrakt aus den Coca-Blättern. Also ein richtig guter Drink, Alan.
Vermutlich aber noch ohne Kohlensäure, oder wissen wir das noch?
Ja, da kommen wir noch dazu. Okay. Es war anfangs ohne Kohlensäure, genau.
Okay, gut. Also noch schlimmer eigentlich, als man sich das vorstellt. Wir sind jetzt am Punkt, als heutige Warte kennen wir Cola nicht mehr mit diesem ganzen medizinischen Hintergrund, den du da beschrieben hast, sondern wir kennen es einfach als Softgetränk. Wie wird denn nun aus diesem Cocktail, medizinischen Sirup, wie man immer es nennen will, oder auch Medikament jetzt im Fall von Pemberton, wie wird aus dem denn ein Getränk, das im Handel erhältlich ist? Also wie sieht da der Schritt aus hin zum Verkaufsprodukt auf dem Markt?
Ja, die Krux ist, eigentlich ist Pemberton nicht ein wirklich guter Unternehmer. Er ist ein Junkie, kann man nicht anders sagen. Er kämpft gegen seine Sucht, braucht ein Detox für sich selbst und sieht das in diesem Coca-Wirkstoff. Das Getränk, das er auf den Markt bringt oder bringen will, das nennt er Pemberton's French Wine Coca. Und das ist aber keine geniale Idee aus dem Nichts, weil er hat ein Vorbild dafür, nämlich den damals beliebten Vin Mariani, also ein sogenannter French Tonic Wine. Englisch wäre das wahrscheinlich Vin Mariani oder irgend so in der Art ausgesprochen. Jedenfalls ist ein alkoholhaltiges Getränk aus Bordeaux-Wein und Coca-Extrakten, also auch da war Kokain drin, ist sehr beliebt, unter anderem bei Königin Victoria von Großbritannien, aber auch den Päpsten.
Okay.
Da schließt sich der Kreis.
Da sind wir wieder.
Und Leo XIII. Hat sogar mit seinem Konterfei auf einem Werbeplakat für Vin Mariani geworben. Also,
also wissentlich? Der Segen,
ja, wissentlich. Also mit dem Segen von höchster Stelle war dieses Produkt auf dem Markt.
Okay, und jetzt haben wir Leo XIV. Und der beruft sich ja explizit auf Leo XIII. Jetzt frage ich mich, was der noch im Sinn hat. Aber gut.
Mal schauen, was der auf den Markt wirft. Jedenfalls, Pemberton bekommt aber ein Problem, weil am 25. November 1885 wird in Atlanta und Fulton County, also in Georgia, beschlossen, dass ab Mitte 1886 versuchsweise die Prohibition eingeführt wird, also ein Alkoholverbot. haben wir auch darüber gesprochen in unserer Folge über Frauen in der Politik, über die Abstinenzbewegung, Christian Temperance Union. Und Pemberton ist jetzt gezwungen, sein Rezept zu ändern, weil der Wein muss raus, klar. Also ändert er sein Rezept. Und zugleich ist das auch ein Meilenstein für die Geschichte von Cola, weil er bringt dann im Mai 1886 seinen Pemberton-Sirup zum ersten Mal in einer Verkaufsstelle an die Öffentlichkeit, nämlich in Jacobs Pharmacy in Atlanta, wird sein Sirup mit Sodawasser serviert. Und zwar für 5 Cent pro Glas. Und das ist eigentlich das erste Mal, dass in etwa das serviert wird, was wir heute als Cola kennen. Ist aber nicht ein Erfrischungsgetränk, wie wir es heute kennen, sondern damals ganz klar als Medizin beworben. Es gibt auch Werbeanzeigen aus dieser Zeit, in denen Pemberton seine Cola als intellektuelles Getränk und als Brain Tonic bewirbt, also als Kur für alle möglichen nervlichen Leiden wie Melancholie, Hysterie. Und von da an wird sein Sirup in Apotheken und Sodabars vertrieben. Die waren sehr beliebt damals. Anfänglich gingen da auch nur wenige Gläser pro Tag über den Ladentisch oder über den Apothekentisch, wenn man so will. Jedenfalls, um hier einen Punkt zu machen, Pemberton experimentierte dann noch etwa ein Jahr weiter, bis 1887, und dann lässt er sein Getränk mit einem Patent schützen. Und das könnte dann der Grundstein für ein langes, erfolgreiches Leben als Unternehmer und Cola-Erfinder sein, eine blendende Zukunft, aber er ist immer noch ein Junkie und er braucht dringend Geld für seine Sucht. Und nur 2 Tage, nachdem er sein Getränk zum Patent angemeldet hatte, verkaufte er 2/3 seiner Rechte an Asa Griggs Candler für etwas mehr als $2,000.
Hm.
Und Pemberton stirbt dann Mitte 1888 an Magenkrebs, ist 57 Jahre alt. Und das letzte Drittel der Patentanteile ist bei seinem Sohn, Charlie Pemberton. Und auch Charlie verkauft wenig später an Candler, weil er ist opiumsüchtig und braucht das Geld. Ja, und so ist eigentlich dieser Erfinder Pemberton relativ arm aus der Sache raus, aber er hat natürlich seinen Platz in den Geschichtsbüchern.
Aber auf eine viel tragischere Weise, als mir das bekannt war, muss ich ehrlich sagen. Ich kannte immer nur die Geschichte von der Erfindung dieses Getränks, das angeblich was gegen Müdigkeit sei, aber ja, hat schon eine tragische Dimension. Und wenn man sagt, ja, es ist eigentlich ein Drogenabhängiger, der da auf der Suche nach Ersatzdrogen etwas geschaffen hat, das heute Zahnärzten und Ernährungsberatern weltweit in die Verzweiflung bringt. Also das ist nicht ganz der Gründungsmythos, den wir gemeinhin mit Coca-Cola verbinden, aber gut.
Ist nicht Corporate History.
Ist nicht die Corporate History auf der Website vermutlich, müsste ich jetzt nachschauen. Aber um diese Marke Coca-Cola, da ranken sich ja nicht nur Mythen und Legenden, wenn es jetzt um die Erfindung geht, also die Rezeptur, die Entstehung überhaupt, sondern Cola steht wie wenig andere Marken auch für eine lange Reihe von Innovationen, auch im Bereich Logistik, Vertrieb, neue Werbestrategien, ikonische Designs, die Flasche habe ich schon erwähnt. Und als dieser Mann, Asa Griggs Candler, die Markenrechte kauft und das Rezept, da ist ja Coca-Cola noch Medizinsirup, den man in diesen Apotheken kauft. Also immer noch ein gutes Stück weit entfernt von dem, was es später wird. Wie funktioniert denn da die Übersetzung? Also wie wird Coca-Cola groß? Wie wird aus dieser Medizinbrause ein weltweites Markenprodukt?
Das ist natürlich ein Prozess, der über Jahrzehnte geht. Es geht nicht von 0 auf 100, aber mit Candler zieht erstmals Business ein. Der gründet nämlich 1892 die Coca-Cola Company, schützt dann auch ein Jahr später seine Marke Coca-Cola und beginnt sein Getränk nun im Inland zu vermarkten. Ab 1896 dann auch in Kanada und in Mexiko. Und Candler hat einen immensen Startvorteil, weil in immer mehr Staaten und Counties galt die Prohibition, also das Alkoholverbot. Und die Leute, die suchten nach Alternativen und Candler hat mit seiner Coca-Cola relativ leichtes Spiel, weil bietet die zu einem Billigpreis an, für einen Nickel, also für diese 5 Cent, gibt er das eine Ersatzdroge über den Ladentisch. Und interessant ist, bis 1899, also bis quasi um die Jahrhundertwende, ist Coca-Cola nur in Soda-Bars erhältlich, also wird vor Ort gemixt, weil Candler sitzt eigentlich einem gewaltigen Irrtum auf. Er denkt nämlich, Cola ist für Soda-Bars bestimmt, also für die, ja, Upper Class ist eher so eine noble Sache, also diese French Wine Style.
Mhm.
Und weil er das denkt, gibt er auch die Rechte zur Flaschenabfüllung quasi gratis ab an Franklin Thomas und Joseph Brown Whitehead, die dann die Coca-Cola Bottling Company gründen. Und als Thomas und Whitehead dann den Kronkorken einführen, also diesen Flaschenverschluss, der mit dem Flaschenöffner geöffnet werden kann, jede Bierflasche heute ist ja mit so einem Verschluss geschlossen, geht das Geschäft durch die Decke. Vor allem auf dem Land. Also nicht Upper Class Soda Bar, sondern vor allem auf dem Land läuft dieses Geschäft wie geschmiert. Und die Coca-Cola Bottling Company, die beliefert dann um 1900 die gesamten USA. Und Coca-Cola, also auch Candler, der das Getränk herstellt, ist gezwungen zu expandieren. Es entstehen Zweigstellen in LA, in New York, Dallas, Chicago, Philadelphia. Und mit Beginn des 20. Jahrhunderts eigentlich ist Coca-Cola ein landesweit etabliertes Softdrink, ist eine große Marke. Und es kommen die ersten Konkurrenten ins Spiel und die sind relativ schamlos. Also die kopieren sogar den Namen. Da gibt es Produkte mit dem klingenden Namen Coca-Nola oder Toca-Cola, Macoca-Co, irgendso. Also diese
sehr originelle.
Ganzen sehr originellen Markennamen, die da aufpoppen und die der Coca-Cola Company dann auch ein bisschen vor Probleme stellen.
Und über diese Probleme und die Antworten darauf reden wir gleich nach einer kurzen Pause. Bleibt dran, wir hören uns gleich wieder.
Genießt die Coke.
Da sind wir wieder zurück aus der Pause und wir haben uns in dieser Pause gerade darüber unterhalten, dass sie übrigens nicht von Coca-Cola gesponsert sind für diese Folge. Den Tatbeweis werden wir gleich liefern. Jetzt kommen wir zu den dunklen Seiten dieser Konzerngeschichte. Nein, lass uns mal Step by Step gehen, Mirko. Wir hatten es zum Schluss vor der Pause von der wachsenden Konkurrenz, die sich da langsam anbahnte für Coca-Cola.
Mhm.
Wie reagiert denn nun Candler's Coca-Cola Company auf diese Konkurrenz, die da entsteht? Also man hat jetzt dieses Produkt, das offensichtlich beliebt ist, aber es kommen Nachahmer auf den Plan. Wie funktioniert das? Wie reagiert der Markt?
Das Problem für Candler ist, diese Konkurrenten, die mit den klingenden Namen wie Coca-Cola und Toca-Cola unterwegs sind, die kopieren eben nicht nur den Namen, sondern sogar den geschwungenen Schriftzug der Marke. Also die sind wirklich ja, begabte Copycats und dadurch entsteht auch ganz große Konfusion bei den Konsumenten. Candler beginnt zu klagen auf juristischem Weg, aber man weiß es, die Mühlen der Justiz, das dauert und ist nicht wirklich ein griffiger Ansatz. Mhm. Und das ist ein ganz großer Moment für die Popkultur des 20. Jahrhunderts, weil aus dieser Not heraus entsteht nämlich die Idee, dass man sich mit einem eigenen Flaschendesign abheben könnte. Und auch hier ein bisschen Kontext. Bis dahin war es völlig normal oder war es eigentlich gängig, dass alle Getränkehersteller und Abfüller dieselben Flaschen benutzten. Also einfache, geradwandige Flaschen, normalerweise in braunem Glas oder weißem Glas, also transparent. Und das sieht also von außen alles plus minus gleich aus. Man kann diese Getränke nicht unterscheiden. Und im April 1915 beschließt die Bottling Company daher, einen Wettbewerb auszuschreiben. Gibt ein Preisgeld, $500. 8 bis 10 Glasunternehmen werden eingeladen und die Anforderung ist unglaublich simpel. Man soll eine Flasche entwickeln, die so spezifisch sei, dass man sie nur durch Tasten oder Fühlen im Dunkeln erkennen würde. Oder, dass man sie erkennen würde, wenn sie zerbrochen am Boden liegen würde. Und Alan, Quizfrage. Weißt du, was das Vorbild war für die heute so ikonische Form der Cola-Flasche? Auch darum ranken sich ja viele Mythen.
Nein, ich habe diesen Mythos noch nie gehört, aber ich habe in dem Moment spontan gefragt, ist die Freiheitsstatue zufällig? Nicht? Okay.
Das habe ich hingegen noch nie gehört.
Ich habe es auch jetzt soeben erfunden. Aber ich weiß nicht warum, aber im Moment habe ich überlegt, so eine schöne Glas-Cola-Flasche, wie sieht die ein bisschen aus? Und irgendwie kam ich auf die Freiheitsstatue, schneiden wir das raus.
Das wäre dann... Sind wir doch gesponsert? Ist es Corporate History? Das wäre dann zu gut. Nein, was ich immer gehört habe oder ich glaube, was man sich in unserer Jugend erzählt hat, ist, dass diese Cola-Flasche an den Formen, an den Proportionen eines weiblichen Körpers angelehnt sei. Also diese geschwungene Form, die quasi die Hüften einer Frau darstellen soll.
Freiheitsstatue, so sage ich ja.
Ja, da sind wir dann doch wieder bei der Freiheitsstatue, genau.
Okay, nein, wusste ich nicht, habe ich noch nie gehört.
Ist aber alles Humbug, stimmt nicht.
Okay.
War ich natürlich sehr enttäuscht, als ich es gelesen habe, dass diese Legende nicht stimmt. Die Inspiration war die Kakaobohne, die länglich geschwungen ist über diese Rillen verfügt in der Schale. Ja. Jedenfalls, mit dieser simplen, eigentlich genialen Idee hat sich Cola dann ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen, also ein Originalmarkenzeichen, das wahrscheinlich auch heute noch ziemlich jeder kennt, der schon einmal Cola getrunken oder die schon einmal Cola getrunken hat. Auch wenn dieses Flaschendesign selbst sich natürlich auch über die Jahre immer wieder leicht angepasst hat. Ist also alles bestens. Cola ist wieder unique, hat eine nationale Marktdominanz, diese ikonische Flasche, das Geld fließt und Candler, der beschließt dann in die Politik zu gehen. Der will nämlich Bürgermeister werden von Atlanta, wird er auch 1917. Vorher aber gibt er seine Aktien und auch die Führung der Coca-Cola Company ab. Nämlich an seinen Sohn Howard. Und ja, was kann schon schiefgehen, wenn man etwas an seine Söhne weitergibt? Man kann ja nichts falsch machen. Aber wieder, Howie verkauft den Laden bei erster Gelegenheit, nämlich schon 1919, für $25 Millionen. Und ich habe das mal durch den Inflationsrechner gejagt, das wären heute etwas mehr als $460 Millionen. Also der hat ein ganz gutes Geschäft gemacht. Kann man ihm nicht verübeln, hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Und verkauft der Coca-Cola Company an ein Konsortium um Ernest Woodruff und Eugene Stetson.
Also das wollte ich auch sagen, das klingt nach einem guten Deal aus der Zeit heraus.
The art of the deal.
Aber klar, der wusste nicht, was noch kommt, weil jetzt, ab den 1920ern, beginnt erst die große weltweite Expansion von Coca-Cola. Bis dahin haben wir uns ja jetzt in den USA bewegt und Coca-Cola war ein nationales, amerikanisches Getränk.
Mhm.
Und diese beiden Männer an der Spitze dieses Konsortiums, Woodruff Stetson, das ist jetzt schon nochmals eine andere Liga Geschäftsmänner, glaube ich, die da ans Steuer kommt. Und
absolut.
Mit Woodruff wird auch erstmals das sichtbar, was wir dann schon vorher Softpower genannt haben, also diese kulturelle Ausstrahlungskraft, auch die Symbolik einer Marke. Was machen diese beiden Männer, was machen Woodruff und Stetson mit der Coca-Cola Company?
Um zu verstehen, was passiert bei dieser Übernahme, muss man, glaube ich, verstehen, wer Ernest Woodruff war. Das war wirklich so ein klassischer Manager-Typ, also ein absoluter Business-Tycoon, kein Erfinder oder jemand, der klein denkt, weil seine allergrößte Fähigkeit war, glaube ich, dass er bestehende Firmen übernahm, sie reorganisierte, ihren Wert steigerte und sie dann wieder verkauft. Und so als ein Beispiel, er hat zum Beispiel 1903 drei kleine Eis- und Kohleunternehmen zusammengeschlossen zur Atlanta Ice and Coal Company, die dann später Americold wird, und Americold ist heute weltweit der zweitgrößte Kühlhaushersteller. Also der hatte schon ein Gespür dafür, wie man Firmen auf Profit trimmen kann und muss. Und sein größter Coup war aber dann doch die Übernahme von Coca-Cola. Und Alan, jetzt kommt's. Auch Ernest Woodruff übergibt schon 4 Jahre nach dem Kauf 1923 die Geschicke seinem Sohn Robert Woodruff. Und was kann schon schief gehen? Ja, aber es sieht tatsächlich auch nicht gut aus dann in dieser Zeit. Nicht so sehr wegen Robert Woodruff, sondern es herrscht hoher Zuckerpreis. Es sind Gerichtsprozesse wegen Markenschutz und Abfüllverträgen am Laufen. Die Company hat einen hohen Schuldenberg. Aber diesmal, Robert, der Sohn, entpuppt sich als sehr fähig. Er hat nämlich eine Vision. Er will Coca-Cola immer within an arm's reach of desire verkaufen. Also Coca-Cola soll immer etwa eine Armlänge vom Kunden entfernt sein. Und zwar weltweit. Mhm. Und er gründet dann 1926 das Foreign Sales Department und damit ist der Grundstein gelegt für die weltweite Expansion. Zum Beispiel in Deutschland wird ab 1929 Coca-Cola verkauft durch die Essener Vertriebsgesellschaft für Naturgetränke und der Absatz in Deutschland steigert sich dann innerhalb von 10 Jahren massiv auf 4,5 Millionen Kisten Coca-Cola und Deutschland ist nur ein Beispiel. Also diese Coca-Cola Company steigert in dieser Zeit jährlich ihre Gewinne trotz Weltwirtschaftskrise, die ja dann Ende der 20er, Anfang 30er Jahre die Welt hart trifft. Und das Rezept ist eigentlich simpel. Jeder kann einen Nickel für eine Cola ausgeben, also kann diese 5 Cents aufwerfen für eine Cola. Egal wie schlecht man dasteht, für Coke reicht es immer. Und das ist auch Teil des Marketings, des Images. Und Ende der 30er Jahre stehen dann bereits Abfüllanlagen in über 40 Ländern. Cola ist innerhalb von 10, 15 Jahren zu einer globalen Marke geworden.
Okay, und wir sind jetzt Ende 1930er, kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Und das ist eine Dekade, die auch gezeichnet ist von einem wirtschaftlichen Einbruch, von einer Wirtschaftskrise weltweit. Und dann kommt dann noch der Krieg dazu, der dann ausbricht. Welchen Einfluss hat das jetzt auf dieses Geschäft Coca-Cola, auf die mittlerweile globale Marke?
Ja, grundsätzlich ist die Kriegszeit eine Zeit des Rohstoffmangels und davon ist auch die Cola-Produktion betroffen. Also Zucker wird rationiert, die Herstellung des Softdrinks bricht ein. In Essen, in Deutschland, wird darum, auch aus Propagandazwecken, aber auch wegen dieser Rohstoffmangel, wird Fanta als Alternative entwickelt. Habe ich auch nicht gewusst. Fanta ist quasi das Cola der Nazis. Wurde auch so beworben. Die Wehrmacht trinkt Fanta. Also der,
okay,
der Soldat in der Wehrmacht trinkt Fanta.
Also und Fanta ist auch nicht unser Sponsor.
Auch von das Fanta Cola sind wir Nazis nicht gesponsert.
Gut.
Und Woodruff erkennt, diese Knappheit ist die Chance für Coca-Cola. Weil Woodruff verspricht jetzt, jeder Soldat der US Army soll weiterhin seine Cola für 5 Cent bekommen. So als Heimaterinnerung für alle an der Front. Und das ist der Start für eine sehr enge Beziehung zwischen Coca-Cola und dem US-Militär. Und eventuell auch der Moment, wo Coca-Cola symbolisch wird, zu einem Symbol wird. Und der US-General Eisenhower, selbst bekennender Cola-Fan, befiehlt dann, dass rund 250 Coca-Cola-Angestellte in die Armee aufgenommen werden. Und der Grund ist, sie errichten insgesamt 64 Abfüllanlagen an der Front, also in Frontnähe, damit eben diese Cola möglichst einfach und schnell zu den Soldaten kommen kann, damit die Versorgung sichergestellt ist. Und eine Cola zu trinken, eine Cola trinken zu können, wird in diesem Moment der Hauptpfeiler der Moral der Soldaten. Also das wird so auch ein bisschen hochgejazzt und Cola wird damit auch zum Symbol für die Freiheit, die es zu verteidigen gilt. Das ist eigentlich eine geniale Idee, brillantes Marketing. Cola überall, an den Stränden der Normandie, im Dschungel des Pazifik und dazu diese Werbeplakate mit Cola trinkenden Soldaten, Slogans wie «The drink that fights back». Also da passiert ganz viel auf einer symbolischen Ebene. Und der Krieg hat unter anderem durch Coca-Cola wesentlich die amerikanische Kultur in die Welt getragen. Und Cola ist ein essentieller Bestandteil. Ich glaube, das muss man sich schon ganz klar vor Augen führen.
Wusste ich auch nicht, dass das so eng zusammenhängt. Also
the drink that fights back.
Ja, genau, der bleibt mir auch. Diese enge Bindung, die du da beschrieben hast von Coca-Cola an die US-Streitkräfte, sind also das, was dieses Getränk danach heißt, richtig, richtig in die Welt hinaustragen. Und eben, da ist auch eine Bindung da, eine Assoziation zwischen Coca-Cola und Freiheit, die dann gemacht wird. Und die bleibt ja auch bestehen über das Kriegsende hinaus. Und wir haben jetzt viel über den Aufstieg geredet zur globalen Marke, auch über die ökonomische Macht dieser Marke. Aber jetzt, das ist jetzt schon was Neues, das ist eine neue Dimension. Da haben wir jetzt Coca-Cola als Symbol. Wie wird denn nun aus dieser mächtigen wirtschaftlichen Marke Cola zum Kultprodukt, das es ja dann wird, diesem Symbol auch für die USA, für den Erfolg des Westens, da ist ja so viel drin, das dann verbunden wird mit dieser Marke.
Ja, interessant ist, kurz nach dem Krieg, also während der Besatzungszeit, vor allem in Deutschland und Österreich, war Cola offenbar noch als Besatzerbrause verschrien. Es ist dann aber relativ schnell verflogen, diese ganze Geschichte. Und wir haben jetzt schon ein paar Mal über diesen Begriff Softpower gesprochen. Und vielleicht eine ganz kurze Erklärung, damit man sich ein bisschen besser vorstellen kann, was darin steckt. Also der Begriff stammt vom US-amerikanischen Politikwissenschaftler Joseph Nye. Und der hat diesen Begriff 1990 geprägt, weil er die USA als die stärkste Nation sah, die eben nicht nur militärisch und ökonomisch die mächtigste Nation war, sondern es gäbe eben auch einen dritten, einen kulturellen Faktor, diese sogenannte Softpower. Also Softpower ist bei den USA gekoppelt an das Bild der USA als ein Sehnsuchtsort. Und dieses Motiv, die USA als Sehnsuchtsort, auch darüber haben wir schon gesprochen, das ist natürlich nicht eine Erfindung, die nach dem Weltkrieg kommt, das ist schon vorher da, das ist schon vor dem Ersten Weltkrieg da, das wird auch aktiv durch die Vereinigten Staaten dieses Bild gezeichnet und im Ausland propagiert, vor allem auch, weil man ja Neues am Tisch und vor allem noch in Europa ein bisschen von oben herab betrachtet wird. Und nach dem Ersten Weltkrieg beginnt dann der Export von Gütern im großen Stil, habe ich ja alles beschrieben vorhin, also dieser Lifestyle, dieser amerikanische, und Coke ist da mittendrin, also ab den 20er Jahren. Und diese Produkte, die sind verzahnt mit den USA, sind eine Art kulturell-ökonomisches Rauschen, wenn man so will. Also es gibt diese staatlichen Bemühungen, die USA als Sehnsuchtsort darzustellen, und es gibt eben diese ganzen Produkte, die auf die Märkte getragen werden. Und all das untermauert den Anspruch der USA auf eine Führungsrolle. Und es ist auch das Zeitalter der Werbung, es ist eine visuelle Zeit. So als Kurzfassung, diese Softpower, die beginnt schon vor dem Zweiten Weltkrieg, aber mit dem Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland und dem Beginn des Kalten Krieges bekommt das nochmals eine neue Dimension. Und der norwegische Historiker Geir Lundestad hat vom Empire by Invitation geschrieben, also einem Imperium, dem man beitreten möchte. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Beschreibung für das, was da in dieser Zeit passiert. Die USA, die große Weltmacht mit ihrem Imperium, die sind so attraktiv, dass die Länder mitmachen wollen. Also die Länder des Westens vor allem, die wollen da dabei sein bei diesem neuen Wertesystem. Und Cola ist ein Teil dieses Empires. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man verstehen muss.
Muss man denn auch sagen, dass Coca-Cola in dieser Zeit, wo ja auch die USA eine Reihe von ja auch Maßnahmen ergreifen, politischen Maßnahmen, wirtschaftlichen Maßnahmen, um auch ihre Vormachtstellung auszubauen, muss man sagen, dass Coca-Cola eine Art offizielles Produkt dann auch von US-Außenpolitik ist? Ist es eigentlich ein Regierungsgetränk, so zugespitzt gesagt?
Es hat natürlich ein bisschen staatlichen Charakter, weil es diese Zusammenarbeit gibt mit der Armee. Aber es gibt eigentlich zwei Dimensionen dieser Softpower. Also es gibt diese staatlichen Maßnahmen im Rahmen dieses Nation Brandings, also dieses koordinierte Vorgehen, die die USA als Marke framen sollen, auch gegen die Propaganda der Nazis im Weltkrieg, später dann der Sowjetunion. Also da wird zum Beispiel schon während dem Weltkrieg das Radioprogramm Voice of America gegründet, das da in alle möglichen Sprachen Inhalte sendet, mit dem positive Propaganda für US-Werte gesendet werden. Es wird das Bureau of Educational and Cultural Affairs gegründet, das zum besseren Verständnis der USA und anderer Länder beitragen soll und nach dem Krieg dann die Fulbright-Kommission zum Beispiel die Stipendien vergibt für Studien- und Forschungsaufenthalte an US-Bürger, aber auch an ausländische Partner, die in die USA kommen können. Es kommt zur Gründung der United States Information Agency, weil man eben diese Einsicht hat, man möchte die Herzen und Hirne der Menschen weltweit gewinnen. Und dafür braucht es diese staatlichen Anstrengungen. Das ist so der eine Teil. Und der andere Teil ist aber, dass das immer eben begleitet wird von diesen Waren. Und das ist kein koordinierter Vorstoß, sondern diese Produkte, diese Waren, auch Anlässe, die diesen American Way of Life symbolisieren, die sind da und die unterstützen in dem Sinn diese staatlichen Bemühungen. Es ist aber nicht in dem Sinn ein staatlich koordiniertes Programm. Also Cola ist nicht ein Staatsprodukt.
Klar, aber es gibt eine Art, sagen wir, interessante Symbiose. Cola ist ja der Ausdruck
einer
sehr kapitalistischen Erfolgsbilanz, die USA zu diesem Zeitpunkt schon haben. Und gleichzeitig hat man natürlich auch eben die Vorgeschichte mit dem Militär, mit der auch politischen Einflussnahme, die die USA da betreiben. Es ist interessant, dass da irgendwie zusammenspielt. Und wenn wir jetzt zurückgehen, aber zum Kulturellen, das finde ich schon auch sehr interessant. Warum wird denn Coca-Cola zum Symbol für den American Way of Life? Also heute ist das für uns ja klar, Coke gehört zu Popkultur irgendwie, aber eben, es ist ja nicht einfach so passiert.
Es hat viel zu tun mit den historischen Entwicklungen ab Ende der 50er Jahre, vor allem der 60er Jahre dann. Also es ist dieses Jahrzehnt des Wandels, des Aufbruchs, Wettlauf ins All, dieser Wettlauf zwischen den USA und den UdSSR, Sputnik, Schock, Mondlandung, es ist die Zeit der Bürgerrechtsbewegung, Martin Luther King, Malcolm X, auch Muhammad Ali. Es ist auch die Zeit der Musikexplosion und Jugendkultur, der Counterculture, also Beatles, Rolling Stones und so weiter. Und in dieser Zeit gelingen der Company ein paar absolut ikonische Werbekampagnen, die das Getränk dann definitiv ins kollektive Gedächtnis der Zeit bringen. Und das hängt vor allem auch zusammen mit der Werbeagentur McCann Erickson, einer global agierenden Werbefirma. Und Alan, kennst du die Serie Mad Men?
Don Draper? Ja, natürlich. Natürlich. Ja,
genau. Und die Agentur Sterling Cooper.
Ja. Yeah.
Und McCann Erickson war die Vorlage für Mad Men. Und die Ad-Man bei McCann Erickson, die, ja, wie in der Serie, die verkaufen alles, also no matter what. Und die sind auch verantwortlich für zum Beispiel den Slogan «There are some things money can't buy. For everything else, there's Mastercard». Also für alles andere gibt's Mastercard. Yeah. Der Werbeslogan aus unserer Kindheit, Alan.
Ja, yeah, yeah, absolut.
Jedenfalls, McCann Erickson erarbeitet für Coca-Cola dann die Werbekampagne «Things go better with Coke». Und diese Werbekampagne ist eine absolute Avantgarde-Werbestrategie. Also die arbeiten zusammen mit bekannten Musikern der Zeit, vor allem Ray Charles, aber auch mit den Beatles, mit dem jungen Elton John. Und neu ist, dass sie eben nicht neue Songs produzieren, sondern bestehende Songs nutzen von Künstlern für die Werbung. Also die adaptieren Songs. Und das hat einen riesen Impact, weil die Leute diese Songs bereits kennen. Und es gibt dann auch Product Placement mit Live-Performances der Künstler, zum Beispiel in der Ed Sullivan Show. Und diese Kampagne nimmt so diesen Optimismus, den Spirit der 60er Jahre auf. Und spätestens da wird Cola zum kulturellen Phänomen, also wird Teil dieses goldenen Zeitalters auch, des Radios, des Fernsehens. Und sogar die Antikriegsaktivisten und die Counterculture, die eignen sich die Werbekampagne an. Also es gibt dann Protestbotschaften wie «Things go better without war», «Things don't go better with napalm». Also diese Slogans, die verbreiten sich dann an Demos, in Underground-Comics, alternativen Magazinen. Also absolut niemand kann sich dieser Cola-Werbung entziehen. Und offenbar, ich weiß nicht, ob es stimmt, die Werbekampagne soll weltweit zu einer Verkaufssteigerung von 50% geführt haben. Also auch hier wieder das Beispiel Deutschland. Gegen Ende der 60er werden jährlich über 100 Millionen Kisten Coca-Cola verkauft. Und diese Werbekampagne ist so die erste, aber es gibt dann weitere in den 70ern, 80ern. Have a Coke and a Smile ist so eine durchschlagende Kampagne mit der Werbesingle I'd like to teach the world to sing in perfect harmony. Also auch das, so ein ikonischer Song, kommt übrigens in der letzten Episode von Mad Men vor.
Okay.
Ja, und diese Werbekampagnen, die haben Cola wirklich ins kollektive Bewusstsein eingehämmert.
Du hast jetzt diese sehr eindrücklichen Beispiele aufgezählt für geniales Marketing, geniale Werbung. Ist denn das wirklich die erklärende Variable? Also ist das der eine Grund, warum ein Getränk dermaßen tief in die Populärkultur einsickern kann? Ich habe irgendwie noch Zweifel.
Ja, es war sicher nicht nur die Werbung. Also natürlich ikonische Flasche, Vertrieb in Dosen seit den 60er Jahren, das war auch neu. Also da kommt viel zusammen. Und auch ein ganz spannender Punkt, wichtig, denke ich, glaube ich, Kunst. Coca-Cola wird in der Kunstwelt rezipiert. Also schon 1943 hat Salvador Dalí die Cola-Flasche in sein Werk Poetry in America integriert. Auch andere Künstler wie Robert Rauschenberg oder Eduardo Paolozzi haben mit der Cola-Flaschenform experimentiert. Aber ich glaube, so der Künstler, mit dem ziemlich viele Leute was anfangen können und der definitiv am wichtigsten war für Cola, war der Pop-Art-Künstler Andy Warhol. Der hat 1962 eine Ausstellung gemacht, The Grocery Store, mit einem Bild einer Cola-Flasche, unter anderem. Das ist auch die Ausstellung, in der dieses bekannte Bild mit den Beans, also mit den Büchsen, gezeigt wurde. Und Warhol hat sich in dieser Zeit sehr stark für die Grenzen zwischen Kunst und Kommerz interessiert. Und dieses Bild hat auch die Cola-Flasche dann und Cola an sich als Marke zu Kunst gemacht. Und Warhol hat dann später, 1975, in einem Buch The Philosophy of Andy Warhol erklärt, warum er die Cola-Flasche gewählt hatte. Und ich glaube, das ist sehr aufschlussreich, auch mit Blick auf die Frage, warum wurde Cola derart populär? Und ich habe dann das Zitat rausgesucht und selbst übersetzt, man möge mir verzeihen. Das Tolle an diesem Land ist, dass Amerika die Tradition begründet hat, dass die reichsten Verbraucher im Wesentlichen die gleichen Dinge kaufen wie die ärmsten. Du kannst im Fernsehen Coca-Cola sehen und weißt, dass der Präsident Cola trinkt. Liz Taylor trinkt Cola. Und du kannst auch Cola trinken. Eine Cola ist eine Cola. Und für kein Geld der Welt kann man eine bessere Cola bekommen als die, die der Penner an der Ecke trinkt. Alle Colas sind gleich. Und alle Colas sind gut. Liz Taylor weiß es. Der Präsident weiß es. Der Penner weiß es. Und du weißt es auch. So, und ich glaube, dieses Zitat ist extrem pointiert eine Quintessenz, warum Coca-Cola derart beliebt werden konnte.
Da ist was Egalitäres drin dann. Halt.
Genau, und es ist dieses Spirit auch, für den die USA stehen wollen.
Und die Möglichkeit, dass jeder ein Stück USA irgendwie haben kann.
Genau, für 5 Cent.
Also, und wenn wir jetzt nochmal ein bisschen den Fokus öffnen, es läuft bestens für die Coca-Cola Company. Es kommen da mal die Coke Wars mit Pepsi. Willst du vielleicht noch was sagen dazu? Aber auch wenn man es jetzt ins Jetzt nimmt, Coca-Cola ist ja eigentlich über all die Jahre bis heute unangefochten die Nummer 1 im Softdrink-Markt. Und das gibt es ja nicht so viel, dass Konzerne über ein Jahrhundert so ein Standing sich bewahren können, dass sie trotz Konkurrenten, trotz Rückschlägen irgendwie immer da oben bleiben. Was ist denn letztlich die Antwort auf diese Frage? Also wie hat es Cola geschafft, diesen gigantischen Erfolg einfach immer wieder weiterzuführen? Ist ja nicht selbstverständlich.
Das ging natürlich schon nicht reibungslos. Also es gab durchaus Krisen, vor allem in der Übergangszeit der 80er Jahre. Du hast die Coke Wars angesprochen, also vor allem Pepsi hat den Platzhirsch Coca-Cola arg herausgefordert, hat auch sehr wirksame Slogans, Werbeslogans entworfen, Pepsi Generation, also hat auf ein jüngeres Publikum gezielt, hat auch Werbekampagnen gefahren mit Stars wie Don Johnson, Michael Jackson, also auch sehr auf dieses popkulturelle Element gesetzt. Aber was Coca-Cola immer ausgezeichnet hat, man kann sich anpassen, man entwickelt sich mit dem Markt mit. Und ab 1980 hat die Firma dann eine neue Führung unter Roberto Goizueta, der den bis dahin unerschütterlichen Robert Woodruff ablöst. Der ist oder war da mittlerweile wahrscheinlich etwa 100 Jahre alt. Und seine Führungszeit beginnt gleich mit einem Riesenerfolg. Er führt nämlich 1982 Diet Coke ein, das geschmacklich näher an Pepsi ist als an Cola. darum vielleicht auch der Erfolg. Und angespornt von Diet Coke 1985 beschließt er, ich mache eine Rezeptänderung. Also der heilige Gral von Cola. Und ja, auch hier, was kann schon passieren? Goizueta verkündet also am 19. April 1985 auf einer Pressekonferenz, es gibt eine Veränderung des Coca-Cola-Produkts. Und am 23. April dann, fünf Tage später, kommt mit dem Slogan «The new taste of Coca-Cola» die sogenannte «New Coke» auf den Markt. Soweit so okay, aber die traditionelle Rezeptur, die wurde nicht mehr produziert. Und man dachte, man geht mit dem Markt, man passt sich an. Auch der Erfolg von Diet Coke hatte Goizueta recht gegeben. Aber was er und wohl niemand bei Coca-Cola erwartet hatte, in Atlanta am Hauptsitz treffen innerhalb weniger Tage etwa 40.000 Beschwerdebriefe ein. Und ja, die sind not amused, die Leute. Die wollen ihre alte Cola wieder. Und Goizueta muss zurückkrebsen. Nur wenige Wochen nach der Einführung wird die New Coke vom Markt genommen und die alte Rezeptur wieder hergestellt, verkauft als Classic Coke. Und als das bekannt wurde, hat ABC News sogar die laufende Sendung unterbrochen für eine Kurzmeldung, dass diese alte Cola wieder erhältlich sei. Also so wichtig war das. Und das ist natürlich eines der größten Vermarktungsdesasters der Werbegeschichte. Und du weißt, ich und wahrscheinlich auch einige Zuhörerinnen von Überall Geschichte lieben solche lustigen Anekdoten. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Coca-Cola Company gleichzeitig in den 80ern auch nochmal eine Schippe drauflegt, weil es gelingt, Sponsor zu werden von weltweiten Großereignissen, zum Beispiel man wird Hauptsponsor der Olympischen Spiele, man wird Hauptsponsor der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft. Also das hat schon eine enorme Ausstrahlung. Und als dann in den 90ern, Anfang der 90er, die Sowjetunion zusammenbricht, folgt dann auch die Expansion in diese neuen Märkte des ehemaligen Ostblocks. Die neuen Märkte Indien, China wachsen rasant. Und Cola schafft es dann eben nicht mehr nur ein Symbol zu sein für den Westen, für den American Way of Life, sondern es ist zunehmend auch ein Symbol für die wirtschaftliche Liberalisierung, für den offenen Markt, für die Globalisierung und den Kapitalismus, der zumindest in dieser Zeit als das überlegene System gilt. Zumindest bis jetzt.
Und jetzt sind wir definitiv im Jetzt. Und die große Frage ist natürlich, wie geht's weiter? Ist Coca-Cola ein Relikt aus einer vergangenen Zeit, in dem Sinn zumindest symbolisch, weil eben wir reden ja inzwischen jeden Tag darüber, wie das amerikanische Zeitalter, wenn nicht dem Ende zugeht, sich dann doch zumindest sehr verändert, wie sich auch das Amerika-Bild sehr verändert, nicht nur jetzt bei den Gegnern der USA, sondern halt eben auch bei uns in Europa, die wir so lange immer hochgeschaut haben zu den USA. Wird jetzt das ein neues Symbol vielleicht, Coca-Cola? Ist Coca-Cola als Marke vielleicht auch jetzt wirklich an einem Punkt, wo es eher bergab geht?
Also ich glaube, die ökonomische Power der Marke ist nach wie vor da, ist ungebrochen. Cola ist ja auch eine der wertvollsten Marken im Lebensmittelbereich. Das Unternehmen sponsert nach wie vor die Olympischen Spiele, die FIFA-Weltmeisterschaften, eigentlich in etwa jedes Großereignis, das man sich vorstellen kann. Also diese Werte des amerikanischen Konsumismus, dieser Lebensstil, die sind ja weiterhin präsent. Die Frage ist dann eher, ist dieser American Way of Life noch erstrebenswert? Und da hast du eingangs sehr schön skizziert, gerade alles getan, um dieses Bild auch ein bisschen zu demontieren. Ich denke da zum Beispiel an die Tech-Branche, also Silicon Valley. Das ist ja par excellence Soft Power, steht für den American Way of Life. Und das verliert ja momentan rasant an Glanz. Ja. Und ich glaube, was man aber auch sagen muss zu dieser Sache, dass trotz allem Pessimismus hinsichtlich den USA und Donald Trump, man gerade mit historischer Sicht sagen muss, dass diese Marke USA ja nie kontrollierbar war. Also liberale Marken sind nie kontrollierbar, sind keine autoritären Systeme. Und es gab ja auch für die USA immer wieder Schaden an ihrer Marke, wenn man so will. Schweinebucht-Desaster, die Iran-Contra-Affäre, Watergate und so weiter. Also all das hat ja jeweils Risse und Dellen in dieses schöne Bild des American Way of Life geschlagen oder gebracht. Und ich glaube, generell ist es ja schwierig vorherzusehen, was in der Zukunft noch kommt. Ich glaube, das Softpower-Konzept ist sehr hilfreich, um zu verstehen, dass Produkte, dass Marken, Materialkultur eben ein ganz essentieller Bestandteil sind von Macht, von Politik, von Geschichte. Sieht man ja auch an China zum Beispiel, das seit der eigenen Olympiade 2008 massiv in seine eigene Softpower investiert, also mit diesen Konfuzius-Instituten zum Beispiel, die weltweit die chinesische Kultur und Sprache befördern sollen. Ich glaube, dieses Konzept ist sehr fruchtbar, auch um ein bisschen analytischer auf unsere Gesellschaft zu schauen, um auf Waren zu schauen. Ja.
Und jetzt haben wir diese fantastische Geschichte von Coca-Cola bis in die Gegenwart und wir haben es geschafft, nicht einmal darüber zu sprechen, wie viel Zucker in einer Cola steckt. Aber für alle, die sich für die gesundheitlichen Aspekte von Zucker interessieren, da haben wir schon mal eine Folge dazu gemacht. Über den Aufstieg des Zuckers.
Genau.
Empfehlen wir an dieser Stelle als ideale Ergänzung zu dieser politisch, wirtschaftlich, kulturell wahnsinnig interessanten Geschichte des Aufstiegs von Coca-Cola. Mirko, das war sehr lehrreich. Ich werde aber jetzt immer von der Besatzerbrause reden oder eines der anderen Wörter mitnehmen, das ich gelernt habe. Vielen Dank, das war's für uns. Vielen Dank euch, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns sehr, euch bald wieder zu begrüßen zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und bis bald.